Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Mit Exporo jetzt einfach und digital in innovative Projekte der erneuerbaren Energien investieren. Sie profitieren von einem Markt mit enormem Potenzial, tragen aktiv zur Energiewende bei und sichern sich attraktive Renditen von bis zu 7,5%. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit einer nachhaltigen Asset-Klasse. Entdecken Sie auf exporo.de Ihre Chancen und investieren Sie in eine grünere Zukunft. Gut für Ihr Portfolio und die Welt von morgen.
So, nach Jahren der Schwarmdummheit ist sie jetzt da, das Thema künstliche Intelligenz. Und das Problem bei dem Thema ist ja so, das führt gerade bei uns in der Branche zu einer gewissen Form der Schockstarre. Angst frisst Seele auf, weil wir natürlich gerade bei uns Angst haben, dass künstliche Intelligenz uns irgendwann die geliebte Excel-Tabelle abnimmt. Und dementsprechend ein Thema, was uns ja sehr, sehr beschäftigt. Das Problem natürlich auch ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Umso besser ist es, wenn wir jemanden haben, der sich damit auskennt und darüber diskutieren möchte, nämlich AI-Integration im Bankwesen, die Zukunft des digitalen Bankgeschäftes. Und wer könnte das besser als Kilian Thalhammer? Er selbst kann heute nicht in echt vor Ort sein, sondern sein digitales Avatar ist da. Ich übergebe an dich, lieber Kilian.
Ja, danke, Mike. Mal gucken, was der digitale Avatar zum Thema KI so auf die Reihe kriegt. Aber das erledigt ja alles mein Panel, deswegen bin ich da total entspannt. Nee, freue mich hier zu sein, freue mich über das Thema AI oder KI oder wie immer auch nennt, im Bankwesen zu diskutieren, ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir denn da? Was geht schon? Wie viel ist wirklich noch Theorie und wie viel ist schon Praxis? Habe eine echt gute Runde zusammengekriegt, die, glaube ich, von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Seiten auf das Thema draufschauen. Freue mich auf kontroverse Statements und lass uns loslegen. Fangen wir einfach mal mit der kurzen Intro-Runde an. Jeder mal kurz, wie steht man zum Thema KI und auch persönlichen Hintergrund? Sina, willst du einfach mal loslegen?
Ja. Sina, mein Name, ich bin bei der Firma Unique. Wir sind auch Sponsor und Partner von Payment und Banking schon mehrere Jahre. Wir sind ein Start-up aus der Schweiz und mittlerweile auch in Deutschland und Europa tätig im Bereich generative KI für Banken und Versicherungen. Wir haben relativ früh schon Use Cases umgesetzt zusammen mit Banken. Also wir sind ein Provider für diese Lösungen und entwickeln jetzt Use Cases zusammen mit den Banken weiter. Vom Background her habe ich eine klassische Bankkarriere hinter mir, habe lange Zeit im Compliance- und Risk-Bereich einer großen Bank in der Schweiz, die es jetzt nicht mehr gibt, gearbeitet und habe mich aber schon davor für die Startup-Branche entschieden und gestalte jetzt vor allen Dingen da im Bereich IT-Security, Datenschutz auch die KI-Lösungen mit.
Also von beiden Seiten. Und solange du an der Schweizer Bank nicht dran schuld bist, ist ja alles gut. Richard.
Ja, Richard ist mein Name. Ich bin Unternehmensberater bei Senacor, seit 10 Jahren dabei. Bin spezialisiert auf Digitalisierung bei Banken und Einsatz von KI. So vom Hintergrund bin ich theoretischer Informatiker. Also ich kenne die ganze Technik, aber ihr wollt nicht, dass ich programmiere, weil das explodiert. Ja, ich habe mich schon sehr früh mit KI beschäftigt, halt auch in der Promotion und danach bei Senacor so eine kleine Expertentruppe aufgebaut, die sich halt genauso wie kann man irgendwie Mehrwerte in Prozessen beschäftigen, ne? Wie kann man KI reinbringen, was ist irgendwie dran an bestimmten Themen. Das heißt, wir probieren Technologie aus, wir bauen Prototypen, wir halten dann Vorträge darüber und gucken auch, wie wir unsere eigene Arbeit damit verbessern können. Und naja, wie stehe ich dazu? Also zum Thema KI, ich denke immer, wenn man jetzt irgendwie in einem Unternehmen KI ernten will, dann muss man halt vorher irgendwie Daten und Digitalisierung gesät haben. Und sonst geht da erstmal nichts.
Ich glaube, explodieren ist trotzdem ein gutes Stichwort. Mal schauen, welche Use Cases wir finden, wo auch irgendwas explodiert. Muss ja nicht so schlecht sein. Silke.
Hallo. Silke, ich bin inzwischen eine Professorin für Innovationsmanagement. Gestartet habe ich aber auch in der Beratung in der Financial Service Practice von Bain. War da Projektleiterin und habe danach das Innovationsmanagement im Transaction Banking bei der DZ Bank aufgebaut und geleitet. Das heißt also, habe auch so meine verschiedenen Stationen. Und für mich ist KI eigentlich im Moment eines der wichtigsten Themen in dem ganzen Bereich Innovation. Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass Banken da auch stärker anfangen, das Thema KI in Richtung der Kundenschnittstelle zu denken. Wenn wir uns anschauen, wir haben diese Trends, Embedded Finance, FIDA, das verändert die Geschäftsmodelle, das verändert die Kundenschnittstelle, die ganze Dynamik. Und da ist KI, glaube ich, eins der wichtigsten Mittel, hier wirklich am Ball zu bleiben und Relevanz und Visibilität an der Kundenschnittstelle zu behalten und hier das ganze Kundenerlebnis, die Customer Experience zu optimieren.
Ja, da werden wir ja nachher auch nochmal drauf kommen, wie weit ist KI wirklich noch im Innovationsbereich anzusiedeln oder wofür ist schon in Anführungsstrichen echte Realität und nicht mehr Innovation. Bin mal gespannt, wie ihr da drauf guckt. Ingmar, zum Abschluss.
Ja, vielen Dank. Ingmar Müller mein Name. Ich arbeite im Innovation Hub der KfW, komme aus der Digitalberatung und fand da aber, da musste ich dann zu viel managen. Ich wollte wieder richtig mit Technologie arbeiten und das kann ich eben im Innovation Hub. Was wir machen ist, dass wir versuchen, neue Themen, die für den KfW relevant sind, technologisch, aber auch Förderthemen beispielsweise, wirklich in die Umsetzung zu bringen. Ja. Und das ist auch das, was wir mit KI machen wollen, ja, also echte Cases für eine KfW zu identifizieren und die so weit voranzutreiben, dass sie dann wirklich umgesetzt werden und im echten Leben Menschen Mehrwert bringen.
Jetzt lass uns, ich würde ganz gerne so ganz generell nochmal anfangen, dass von jeder mal drauf guckt oder sagt, wo stehen wir denn beim Thema KI überhaupt? Ja, also jeder weiß es vielleicht so ein bisschen, vor so 12, vielleicht 18 Monaten ging der große Hype los, auf einmal war es in der Tagesschau solche Themen. Wo ist denn das Thema, auch im Sinne von zwischen Innovation und Realität, wie würdet ihr euch das einschätzen, nochmal unabhängig vom Bankwesen? Vielleicht gleich bei dir angefangen, Ingmar, und dann gerne einmal rum.
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich, wie du sagst, ne, vor, glaube ich, mehr als 12 Monaten hat Gartner ja gesagt, im Innovation Lifecycle, da sind wir ganz oben jetzt. Ja, jetzt ist so der Hype da. Und ich glaube es eigentlich nicht. Ja, wir sind eigentlich immer noch weitergegangen, jetzt, wenn wir die Modelle, die Fortschritte sehen. Aber wir sehen auch, gerade auch tatsächlich im echten Leben, dass es umgesetzt wird. Ja, wir haben erste Use Cases, auch wenn die meistens eher einfach sind. Aber wir wollen eigentlich, dass unsere Strategie sehr einfach starten, die Technologie verstehen, das Potenzial verstehen und dann immer weiter darauf aufsatteln. Also ich glaube, es ist schon im echten Leben angekommen und das ist auch gut so. Ja, wir müssen das echt umsetzen.
Ja, ich würde es auch differenziert betrachten, weil auf der einen Seite, ganz ehrlich, im Backoffice bei Compliance, Fraud, Risk, da verwenden wir ja schon eigentlich relativ lange das, was man im weitesten Sinne auch KI nennen kann, Algorithmen, Pattern Detection und so weiter und so fort. Also insofern, auf der einen Seite ist es eigentlich auch schon etabliert. Auf der anderen Seite, genau wie du gesagt hast, da kam noch mal so ein Sprung gerade in Richtung Gen AI. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass der Zugang zu KI auf einmal für die breite Masse da war. Ja, das ist einfach viel zugänglicher, viel einfach zu nutzen war. Und dass wir natürlich auch mit dem ganzen Thema Gen AI noch mal andere potenzielle Use Cases sehen. Also insofern, diese Geschichten sind im Moment gerade noch, glaube ich, in diesem Stadion, wo man viel ausprobiert, was macht Sinn, was geht und wie können wir da die Performance auch verbessern. Auf der anderen Seite, glaube ich, gewisse andere Dinge sind schon sehr stark etabliert und genau wie du sagst, sind eigentlich schon normal, also im Operation angekommen.
Also ich würde dann dieselbe Richtung schlagen wie du. Also KI ist so ein weites Feld, ne? Also das wird schon seit 10, 20 Jahren produktiv genutzt, also Fraud Detection oder algorithmisches Trading oder sowas. Da geht es gar nicht mehr darum, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder ob da ein Hype ist, sondern das sind dann die Fragen wirklich technischer Natur. Also wie kann ich es jetzt passend zu dem System oder zu dem Unternehmen integrieren? Regulatorischer Natur, ne? Darf ich das machen? Ethischer Natur, will ich das machen? Ich glaube, da sind wir schon längst, ne, wenn wir diesen Hype-Cycle nehmen, da sind wir schon längst auf diesem produktiven Tableau, also weit über dem Berg und aus dem Tal der Tränen wieder raus. Bei Gen AI ist das ein bisschen anders. Also da ist jetzt auf jeden Fall gerade ein Hype. Da springen auch alle dran, sind jetzt auch alle nervös, ob sich die ganzen Investitionen irgendwann mal lohnen. Und ich glaube, da sind wir gerade irgendwie so ein bisschen eher auf dem Gipfel von den überzogenen Erwartungen. Und ob sich das jetzt zeigt, ne, mit den Use Cases, da gibt es eine ganze Menge, die vielversprechend sind, aber die müssen wir jetzt auch entsprechend realisieren und halt aufhören, über KI zu reden und halt wirklich mal KI machen.
Kann ich nicht besser sagen. Ich würde genauso zustimmen, sagen, bei generativer KI sind wir nämlich ganz am Anfang. Wird viel geredet, gibt ganz viele tolle Use Cases in den Köpfen, auf irgendwelchen Plakaten. Und wenn man dann aber schaut, was wird wirklich umgesetzt, sind es wirklich die ganz einfachen Use Cases, irgendwelche Dokumente finden, vielleicht mal eine Zusammenfassung oder eine E-Mail schreiben, aber von so ganz komplexen Abläufen oder so das neue Hype-Thema ist ja Agentic AI, also so Agenten, die dann, ich weiß nicht, das ganze Onboarding organisieren, sind wir wirklich noch sehr, sehr weit weg.
Ja, ich finde es interessant, dass man halt auch drauf gucken kann und sagen, eigentlich ist es falsch zu sagen, KI ist irgendein Hype-Thema, weil es zu viele unterschiedliche Themen gibt, die auch andere Stati haben. Wie du halt meintest, manche sind eigentlich schon durch. Ja, und wenn wir jetzt sagen, dieser Hype-Cycle, der ist auch einigermaßen, der greift hier auch. Ja, dann sind ein paar kurz vorm Tal der Tränen, ja, wo jetzt viel Geld investiert wird, wo ganz sicher ganz viel weg sein wird. Keiner weiß welches, aber es wird weg sein. Und manche sind schon so angekommen, dass wir es vielleicht gar nicht mehr KI nennen, weil es in der Normalität drin ist. Also würde ich es mal zusammenfassen. Und sind jetzt viel auf die Use Cases eingegangen. Das ist für mich eigentlich auch der Kern des Panels, zu sagen, okay, wo und wie ist KI im Bankwesen greifbar? Welche Use Cases sehen wir oder seht ihr? Welche Use Cases hat sich vielleicht mal einer ausgedacht und inzwischen sind wir so weit zu sagen, okay, das vergessen wir auch wieder. Und welche Best Practices habt ihr? Würdest du wieder umdrehen, Sina, bei dir anfangen? Wo siehst du aus der Praxis, wo sagt ihr, hier, da zeige ich mit dem Finger drauf und sagt, hier ist die KI drin und da macht sie auch was Schlaues. Oder wird's?
Ja, was natürlich super ist im Banking oder im Financial Service Bereich, wir haben super viele Daten. Und ich meine, es war auch immer mein Antrieb, auch bei der Großbank, was mit Daten zu machen, Mehrwert zu schaffen für Kunden, Daten aktiv zu nutzen. Und jetzt, glaube ich, haben wir nochmal die Chance mit generativer KI, nochmal ein neues Tool, sage ich mal, wie auch immer man das einordnet, aber dass man auch vielleicht unstrukturierte Daten besser auswerten kann und auch diesen Zugang zu Daten vielleicht auch breiter in die Bank zu geben. Wie du auch gesagt hast, Silke, es können mehr Leute jetzt KI bedienen. Das ist nicht mehr nur im Tech-Bereich, sondern jeder von uns, auch an der Front, kann eigentlich KI nutzen. Also sehe ich wirklich so als ersten Use Case mal Informationen finden, irgendeine Weisung, keine Ahnung, ich will ins Ausland reisen, ich habe einen ausländischen Kunde. Welches Dokument brauche ich da? Oder brauche ich eine zweifache Unterschrift oder eine einfache? So wirklich so simple Use Cases, würde ich sagen. Dann den zweiten Bereich, den wir jetzt eigentlich sehen, ist wirklich auch den ganzen Compliance-Bereich. Wir haben ja vorher auch Dora gehört. Auch ein typischer Bereich, da werden viel Daten verarbeitet und man braucht viele Verträge, man muss die durchlesen. Also da sehe ich durchaus auch Digitalisierungspotenzial oder Potenzial, wo GenAI uns helfen kann, auch Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Und da müssen wir auch ein bisschen smart denken und nicht sagen, Dora ist jetzt wieder eine Regulierung, sondern vielleicht können wir generative KI dafür nutzen, dann die Dora-Requirements dann zu erfüllen. Also eben wirklich Daten suchen oder Informationen suchen und dann die Regulierung sehe ich so als die zwei Themen momentan. Also nicht an der Kundenschnittstelle.
Nicht an der Kundenschnittstelle. Ja. Eher bei internen Prozessen. Korrekt. Sehen das, seht ihr das oder siehst du das auch so? Oder was siehst du mit den Teams, die du vorher erwähnt hast, die ihr als Senaco habt, die sich halt mit KI-Themen beschäftigt? Wo passiert das schon wirklich? Ja? Also gibt's Compliance-Prozesse, die echt schon durch KI durchlaufen? Ja? Oder ist man verharrt ihr in der Konzeptionsphase?
Es gibt da Prototypen viel, ne? Und es gibt auch viele Ideen. Also ich stimme dir vollkommen überein. Ich glaube, Compliance, ne? Also wirklich die ganzen Regeln in Bergen von Text, die irgendwie vergraben sind, ne? Das irgendwie zu interpretieren, analysieren, zu unterstützen, wie man das einhalten kann, das ist auf jeden Fall ein super Use Case. Ich sehe das trotzdem ein bisschen breiter. Also wir hatten vor uns den Vortrag über Wellbeing, Financial Wellbeing und so weiter. Und da waren dann die Komponenten auf einer Folie. Na, was gab es da für Komponenten? Da gab es irgendwie Automatisierung und Bots. Wie macht man sowas mit KI? Na, dann gab es eine andere Komponente, Hyperpersonalisierung. Also wirklich individuell Ansprache, vielleicht Anrede, Bilder, Produkte. Wie macht man sowas? Na, mit KI. Na, dann gab es einen anderen Baustein. Das war dann, was war das? Jetzt habe ich es vergessen.
So gut habe ich nicht aufgepasst.
Aber allein das sind Werke. Dann speziell im Banking, ne? Also wie baue ich eine Bank? Ich brauche halt irgendwie das Wissen und ich brauche irgendwie Rechenleistung und Strom. Ja, das heißt, wir haben ganz viele virtuelle Produkte auch. Ne? Wie kann ich die verbessern? Natürlich irgendwie mit KI. Ne? Wie implementiere ich die mit ganz viel Software? Auch da wird KI auf jeden Fall einen Mehrwert bieten. Ja? Vielleicht jetzt nicht in dem ersten Schritt bei der Softwareentwicklung, wie alle denken, dass jetzt Entwickler alle abgeschafft werden, weil ich meine, das Bottleneck ist nicht das, die Geschwindigkeit, mit der man tippt, ja, die Geschwindigkeit, mit der man Code schreibt, ist nicht Bottleneck, sondern man muss halt passenden, funktionierenden, zum Problem passenden Code schreiben. Aber du hast vorhin schon mal Agenten erwähnt, ne, es gibt ganz andere Ansätze, die genau daran ansetzen, vielleicht das irgendwie mal mindestens unterstützend zu liefern. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das ist so ein breites Thema, dass es eigentlich überall Use Cases gibt. Ne, wir müssen halt nur irgendwie spielerisch rangehen und finden, okay, welcher davon lohnt sich jetzt eigentlich für mich und für mein Unternehmen?
Siehst du es auch so, dass es überall Use Cases gibt, was halt am Schluss die Greifbarkeit ein bisschen schwierig macht? Oder kann man es ein bisschen mehr fokussieren?
Also ich glaube, perspektivisch, ja, werden wir entlang der ganzen Value Chain Use Cases haben. Aber im Moment hast du noch unterschiedliche Reife gerade. Wie gesagt, Backoffice Fraud und so weiter, hat mir auch eben schon gesagt, hoher Reifegrad. Ich glaube, was jetzt gerade kommt, sind diese Use Cases, die Effizienzsteigerungen bringen. Das heißt also Chatbots für interne Abteilungen, die einfach den Leuten helfen, ihre Routineaufgaben, ihre Aufgaben schneller zu erledigen, die einfach unterstützen. Also diese unterstützende Funktionalität. Ich habe das Gefühl, dass das im Moment das ist, was bei den meisten jetzt kurz davor steht, operativ zu gehen oder entwickelt wird. Kundenschnittstelle, das ist das, was ich perspektivisch sehe, genau diese Geschichten, dass ich personalisiere, dass ich anfange, irgendwie hier die Informationen wirklich sehr, sehr stark aufzubereiten, individuelle Übersichten zu geben, Benchmarks. Und ich glaube, dass das nachher nochmal ein richtig spannendes Feld wird, weil du da einfach einen extremen Mehrwert für die Kunden generieren kannst, und zwar wirklich genau zielgerichtet auf das Bedürfnis des Kunden in dem Moment, wo es auftritt, wo es entsteht. Da sind wir aber noch nicht. Ich glaube, da gibt's sehr viele Ideen. Ich habe da jede Menge. Ja. Aber das ist einfach noch das, was für mich so der Next Step ist.
Wie ist bei euch, also auch vor allem im Innovation-Bereich, in dem du ja arbeitest, da wird da sicherlich das Thema auch sein, erst Use Case, dann Umsetzung und nicht umgekehrt. An welchen Dingern arbeitet ihr?
Nee, genau, also wir haben uns ja genau alles angeschaut. Ich glaube, das zahlt total drauf ein, was du sagst, ne? Also in unserer Strategie haben wir gesagt, Effizienz ist erstmal ein Effizienzwerkzeug, und wir wollen eigentlich den Leuten in unserem Backoffice, in unseren Operations, die heutzutage noch sehr manuell arbeiten, denen wollen wir so einen Coworker zur Seite stellen, der eigentlich so die 80% der Arbeit macht, ja, und die echte Brain-Arbeit, die lassen wir den Leuten, ja. Weil typischerweise haben Leute eben auch nicht so Lust auf, ich lese mir jetzt Dokumente durch und muss die dann irgendwie das Richtige finden in Dokumenten. Und das kommt bei uns wirklich gut an, ja, und da sind wir echt gut in der Umsetzung, diese Cases eben wirklich zu machen, den Leuten das abzunehmen. Also voll auf Effizienz gehen wir da, ja. Perspektivisch sagen wir natürlich, es ist eigentlich kein Chatbot, ja. Was uns sehr umtreibt, ist, wie interagieren Menschen eigentlich mit einer KI, ja. Und unsere aktuelle Sicht darauf ist, dass sie eigentlich nicht den ganzen Tag mit einem Chatbot interagieren wollen, sondern es soll in der App, die sie eh nutzen, integriert sein und ihnen an der richtigen Stelle Hilfe geben, ja. Also wir experimentieren echt viel, wie ist dieses Interface, ja, was sind die Mehrwerte, die Menschen dann daraus bekommen, und wie stelle ich ihnen die Informationen bereit?
Und da wahrscheinlich kann ich da noch kurz ergänzen, da kommt noch so ein wichtiges Thema, auch wie verhalten sich eigentlich Nutzer, ist ja auch ganz spannend. Die meisten nehmen es ja so als Ersatz für Google am Anfang, ist so ein bisschen, was man beobachtet. Ja. Und ich glaube, so das Thema AI-Literacy, also wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, wie schule ich sie, muss ich was über Statistik von diesen Modellen wissen, um dann das Ergebnis bewerten zu können, das ist auch so ein Riesenthema. Also wie kann ich meine Mitarbeiter schulen, dass sie es nicht nutzen wie Google, auch im Hinblick auf Datensicherheit, dass sie da vielleicht keine sensiblen oder schützenswerten Daten dann am Anfang nutzen, je nachdem mit welchem Provider oder mit welchem Modell man arbeitet. Aber das sehen wir halt auch häufig, wenn man dann Nutzer sieht, dass sie dann halt wie googeln. Wir haben zum Beispiel ausgewertet, wie oft wird eigentlich diese Chat-Funktionalität genutzt, also eine Frage, Antwort, Frage und dann immer weiter iterieren, und das machen die wenigsten. Die meisten stellen eine Frage, kommt eine Antwort, sind zufrieden.
Und ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, den du da ansprichst, weil das ist ja genau die Frage, wie kritisch reflektiere ich eigentlich das, was die KI mir gibt. Ja? Also bei meinen Studenten ist das die eine Sache. Es gibt aber eine echt spannende Untersuchung, die hat Harvard Business School, glaube ich, mit BCG gemacht, wo die auch so Beta, also verschiedene Gruppen gemacht haben. Einige hatten KI, andere nicht, haben denen verschiedene Aufgaben gegeben. Und du siehst im Grunde genommen, dass das, was hier nicht zu diesen Core-Aufgaben zählte, haben die mit Hilfe von GenAI halt besser gemacht. Und das hat also gerade auch vor allen Dingen den etwas Schwächeren stärker geholfen, also im Sinne von Enablement. Das Interessante aber war, dass irgendwie wirklich das Lösen von Business-Problemen, dass da diejenigen, die KI genutzt haben, schlechter performt haben, weil sie sich nämlich genau auf das verlassen haben und das nicht mehr so kritisch hinterfragt haben, wie sie es sonst getan hätten. Deswegen diese KI-Literacy, das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir echt aufpassen müssen an der Bahnsteigkante.
Ja, also ich glaube auch diese beiden Punkte. Das heißt, A, wie erkläre ich dem User, dass er reflektiert, was da rauskommt? Ja? Das heißt aber, und das würde eigentlich so ein bisschen dem widersprechen, was du gesagt hast, irgendwann, das heißt, dann müsste der Kunde, also nicht nur der Kunde, der Nutzer müsste ja auch merken und wissen, dass eine KI im Einsatz ist. Ne? Weil wenn er oder sie das anders reflektieren muss, es ist aber einfach im Prozess eingebaut, was auch immer der Prozess ist, ja, so, dann macht man sich ja keine Gedanken drüber. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich in der Phase, wo wir jetzt sind, schon auch wichtig ist, dass Leute es verstehen für die Mass Adoption. Ja, das wirst du ja nie hinkriegen. Ja, da wirst du, glaube ich, wäre meine These, die Leute da hinzukriegen, dass sie wirklich hinterfragen und genau verstehen, was da passiert. Das wird schwierig. Google wird ja auch geglaubt, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Ne? Ich glaube, man muss gar nicht so unbedingt die Technologie dahinter verstehen, ja, auch wenn das aktuell sehr viel, jeder muss verstehen, wie genau so ein Large Language Modell funktioniert. Ich glaube, wie ihr es gesagt habt, ne, die Literacy, also was mache ich mit dem, was da rauskommt, ja. Und das eben, genau, ich muss ein Userface bauen, ja, das eben, wie du sagst, ne, nicht dem exakt 1:1 geglaubt wird, was das ist, sondern ich dem Menschen vermittle über das Look and Feel, Usability, dass das eben ein Input ist, aber ich mit dem interagieren kann, ja. Ich kann den Input ändern, ja, ich kann ihn korrigieren. Und dass ich in so einen Prozess komme und damit arbeite, ja. Aber das ist wie ein Praktikant quasi ist, den ich zur Hand habe, ja.
Ich glaube, das ist aber eine wichtige Aufgabe, die wir haben, wenn wir diese Use Cases entwickeln, ist, wie machen wir die, ich weiß, idiotensicher kann man nichts machen, because they keep making better idiots, ja. Aber so Unfall ist doch so, oder? Ja? Aber ganz ehrlich, so unfallfrei, so sicher wie möglich, sprich irgendwie, dass dann nochmal ein Mensch drüber guckt bei kritischen Geschichten, dass ich das auf internen Daten trainiere. Ich meine, da haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung, wenn wir diese Use Cases entwickeln, dass wir die so idiotensicher wie möglich machen oder so benutzerfreundlich wie möglich, so sicher wie möglich.
Und ich denke dann im Zweifel oder nicht im Zweifel, aber man soll den risikobasierten Ansatz fahren, wie bei vielen Dingen ja in der Bank, dass man dann eine Risikoeinschätzung macht und anhand der Kritikalität von den Daten, vom Use Case, ich meine, wenn es jetzt erstmal intern ist und um interne Weisungen geht und oder um eine Urlaubsweisung oder sowas, ich meine, das sind unkritische Prozesse, dann kann man damit mal starten und kann Erfahrung sammeln und die kritischen Prozesse auch wegen dem EU-AI-Act vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt dann angehen.
Ja, aber da wird es dann spannend, wenn du in Kreditprozesse reingehst, in Fraud-Prozesse reingehst, wo man da immer noch, wo dann auch, fast so nächster Punkt, zu dem ich kommen würde, wo dann auch der Regulator auf einmal ins Spiel kommt, der kommt ja nicht beim Urlaubsprozess ins Spiel, sondern der kommt bei der Kreditentscheidung ins Spiel und da wird halt die Frage sein, wie viel will man zulassen? Wie guckt ihr da drauf? Wenn ihr jetzt der Regulator wärt, wie würdet ihr euch bei diesem Thema KI verhalten, ne? Wie defensiv, wie offensiv, wie stark würdet ihr eingreifen in dem, was Banken oder auch andere Player da so tun? Gibt es da einen Advice?
Also prinzipiell, ich komme aus der Wissenschaft, ne? Das heißt, die Grundidee erst mal, dass man nicht irgendwie Forschung, Wissenschaft, Technologie oder sowas reguliert, sondern erstmal die Anwendung, also da, wo dann wirklich irgendwie Schaden entstehen kann. Mhm. Jetzt gerade beim Thema KI, ich bin auch der Meinung, ne, wir hatten auch einen Vortrag dafür, man muss da schon irgendwie Spielregeln setzen. Ne? Gerade weil KI basiert grundlegend auf Daten. Daten sind immer biased. Ne? Das kann positiv sein, weil ich halt meinen eigenen Bias, ne, meinen Unternehmenswert oder irgendwas mit reinbringe. Das kann negativ sein, weil ich halt unbeabsichtigte Bias drin habe, die ich eigentlich, ne, vielleicht gesellschaftlich gar nicht haben möchte. So, das heißt, wir werden irgendwelche Regeln brauchen. Das Problem ist, nehmen wir es mal wieder GenAI. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man das wirklich so 100% verstanden hat. Ne? Und dann irgendwas zu regulieren, was man noch nicht 100% verstanden hat, finde ich halt schwierig. Ne? Also wie kontrolliert man das dann? Ne? Dann meine Angst ist halt so ein bisschen, dass dann eher mehr Bürokratie dahinter aufgebaut wird und die klugen Köpfe dann halt nicht KI-Modelle oder KI-Systeme bauen, sondern die klugen Köpfe halt Reportings ausfüllen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei das Thema, dass Sachen reguliert werden, ohne dass sie komplett verstanden wurde, das hat man ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal. Ja, so gucken wir mal, wie wir da lernen. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen in die Banken rein. Ja, geht ja ein bisschen über AI im Bankenwesen. Vielleicht, Silke, in deine Richtung und dann gerne auch noch mal weitere Runde. Wie müssen denn Banken vorbereitet sein auf dieses Thema? Ja, was für Voraussetzungen brauchen sie in allen Bereichen? Ja, was, bevor sie überhaupt mit diesem durchaus komplexen und großen Thema in Berührung kommen.
Ja, ich glaube, Voraussetzungen gibt es eine ganze Reihe von der strategischen Richtung über irgendwie die Literacy in Ausbildung. Aber es gibt so ein Thema, das liegt mir besonders am Herzen. Ich glaube, deswegen danke, dass du die Frage auch erstmal mich gestellt hast. Ist das Thema Mindset, innovatives Mindset und Umgang mit neuen Technologien. Und wie gesagt, ich habe mal Innovationen in der Bank eher betrieben. Und ich glaube, du hast in vielen Banken hast du Leute, die wirklich wollen, die auch tolle Ideen haben. Aber was wir in Banken immer wieder haben, ist das, was ich gerne so organisationale Risikoaversion nenne. Das, ja, ganz ehrlich, das sind kluge Köpfe, die verstehen, wie wichtig die Themen sind. Die haben tolle Ideen, ja, die gehen damit voran. So, und wenn es aber dann zum Schwur kommt in der großen Organisation, dann ist es teilweise schwierig, das Commitment dann wirklich zu kriegen. Und ich meine, die DNA von Banken ist natürlich auch so, dass in erster Linie wir darüber nachdenken, dass wir Risiken managen müssen, mitigieren müssen. Das ist ja auch gut und richtig. Aber gerade beim Thema Innovation geht es auch darum, einfach Sachen auch mal auszuprobieren. Wir gehen in ein unbekanntes Terrain. Da gibt es keine Spielregeln. Wir wissen nicht genau, ob nun links oder rechts richtig ist. Das finden wir auch nur raus, indem wir es ausprobieren. Und ich glaube, das ist das, was wirklich zu den Voraussetzungen gehört, jetzt beim Thema KI voranzukommen, ist, dass man dieses Mindset stärker adaptiert, dass man im Grunde genommen auch den Raum gibt, Sachen auszuprobieren, dass auch die Leute das Gefühl haben, sie können auch mal was ausprobieren. Es ist auch okay, wenn etwas nicht am Anfang hundertprozentig funktioniert. Denn wenn wir in unbekanntes Terrain gehen, dann wird nicht alles perfekt funktionieren. Das ist einfach, that's life. Ja? Aber wenn die Leute das Gefühl haben, wenn irgendwie sie mit ihrer Idee am Anfang so ein bisschen scheitern und sie kriegen dann im Grunde genommen negative Konsequenzen, die im Zweifelsfall auch ihre Karriere betreffen, dann wird keiner von diesen wirklich guten Leuten sich an diese Projekte setzen. Deswegen ist für mich dieses Thema innovatives Mindset, auch diese Offenheit. KI entwickelt sich so schnell. Wir müssen da einfach flexibel bleiben. Wir wissen doch noch jetzt nicht, welche Technologie in 5 Jahren das sein wird. Insofern, wir müssen da einfach iterativ sein, experimentell bis zu einem gewissen Grad. Und das müssen wir einfach als Organisation auch stärker zulassen und stärker dieses Mindset adaptieren. Also das ist ein Thema, das liegt mir einfach extrem am Herzen, man merkt das. Ja? Also deswegen, ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, wenn wir beim Thema KI in Banken vorankommen wollen.
Vielleicht kann ich da noch ergänzen, aus meiner Erfahrung braucht es einfach auch interdisziplinäre Teams. Also kannst du wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, Ingmar, wenn man so Teams zusammenstellt, man braucht auf der Datenseite, braucht man Leute, die das Thema verstehen, man braucht Architekten, die die IT-Landschaft verstehen, man braucht Leute aus dem Business, die verstehen, was hat das für einen Einfluss auf den Prozess, man braucht Rechtsleute, die dann wieder die Verträge machen und die Haftung absichern, und irgendwie braucht es Menschen, die gewillt sind, die Sprachen zu verstehen und die Brücken auch zu bilden. Es braucht jemand zum Management, der dann erklärt, warum es jetzt so teuer ist, warum es so lange dauert, warum man mit Microsoft arbeitet und nicht das selber machen kann. Und ich glaube auch, da muss viel kommuniziert und viel erklärt werden, um dann zu sagen, okay, wir machen gemeinsam die Entscheidung, es ist alles neu, aber ich verstehe, was du sagst. Und manchmal dieses Verständnis geht manchmal irgendwie zwischen den Abteilungen, gerade in großen Banken, verloren, habe ich. Also vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen. Und
ja, ich stimme total zu, ne? Dieses Mindset, und das ist echt nicht einfach, dieses zu erzeugen, die Menschen so eine Sicherheit zu geben, ja, ich darf Fehler machen. Ich will mal so einen kleinen Unterschied aus meiner Erfahrung zwischen Blockchain, DLT und KI bringen, ja. Als wir so Blockchain-Cases, ja, das war ja dann die Welle, Blockchain, jeder musste Blockchain machen. Das Management, wenn ich dem gesagt habe, ich habe einen Blockchain-Case, haben die gesagt, willst du Bitcoin machen und ist das hier Terrorfinanzierung, ja? Und was ist übrigens mit dem Energieverbrauch, ja? Also ich da vermittelt habe, das ist nicht Blockchain, ist nicht Bitcoin, das war super kompliziert. Ja? Und das ist auch heute noch so tatsächlich. Ja? Also ist echt schwierig. Jetzt habe ich KI. Beim KI kennt jeder zum einen ChatGPT, ja, das ist irgendwie cool, das gibt mir richtig gute Rückmeldung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ist es echt hip. Ja? Und bei uns war es jetzt tatsächlich so, das KI-Themen wirklich reinzubringen, zu sagen, da probier mal was aus, da machen wir was, da können wir auch mal scheitern. Das war so viel einfacher, weil es eben diesen Status hat und weil es aus meiner Sicht auch relativ geringe Einstiegshürden hat. Ja, also KI-Modelle sind in der Cloud verfügbar, ja, über APIs. Ich habe wenig Upfront-Investment, ja, die Kosten sind sehr gering, die zu nutzen. Also es ist echt ein Thema, wo ich wirklich sehr einfach starten kann und mit den richtigen Menschen natürlich, wie du gesagt hast, ne, und wirklich mal was umsetzen kann. Und das motiviert mich irgendwie auch, das zu tun. Ja, und darum kommen wir da auch voran.
Ich würde gerne mal drauf aufsetzen, auf dem Mindset, was du erwähnt hast, weil, also ich finde das fundamental wichtig, weil, warum? Naja, man muss halt irgendwie die Menschen dazu bringen, wirklich ihre Ideen spielerisch eigentlich auszuprobieren, zu experimentieren, um halt auch die richtigen Probleme zu finden, die man dann lösen will. Weil, also das Beispiel, es gab vor ein paar Wochen so einen Report von der Rand Corporation, so ein Think Tank in Amerika, und die haben mal untersucht, warum KI-Projekte scheitern. Und so bei den Top 5 Gründen, na, dann, die waren halt, okay, wir haben jetzt uns irgendwie auf Technologie fokussiert und nicht auf das eigentliche Problem, oder das Problem wurde halt falsch kommuniziert, ne? Das sieht eigentlich ganz anders aus, oder die Technologie, also das Problem war einfach zu schwierig für das, was wir wirklich noch an Technologie haben und machen würden. Das heißt, man braucht dieses Mindset, man muss halt wirklich experimentieren, rumspielen, um das richtige Problem zu finden, und dann kann man da weitergehen. Ja, und wie macht man das? Also Beispiel Generative AI. Ich brauche ein Problem, was irgendwie mit unstrukturierten Daten, zum Beispiel Text, ne? Irgendwie große Mengen, ich will die analysieren, interpretieren, reviewen oder irgendwas. Ich muss irgendwie eine Skalierungsanforderung haben, ne? Wenn ich irgendwie nur dreimal im Jahr so einen Text habe, dann lohnt sich das gar nicht, da irgendwas zu bauen. Ja, und es muss irgendwie ein Problem sein, was ich nicht regelbasiert oder nicht durch klassische KI lösen kann, weil sonst würde ich einfach mal hart mit Kanonen auf Spatzen schießen und das wäre auch total. Und erst wenn ich das habe, ne, dann kann ich schauen, okay, wie kann ich das vielleicht promptbasiert machen? Ne? Wie kann ich das vielleicht experimentell laufen lassen und schauen, okay, was kommt dann für Feedback? Und erst wenn das alles erfolgreich ist, dann kann ich ausskalieren. Ne? Vorher macht das überhaupt keinen Sinn.
Und ich finde, das ist ein super Punkt, weil das ist ja genau der, ich meine, wie fängst du denn Innovationen an? Ja, du gehst über die Customer Needs und die Pain Points. Ja, was sind eigentlich die Themen, die deine Kunden bewegen? Welche Probleme musst du lösen? Welche Bedürfnisse musst du adressieren? Ja? Und wenn du davon oder wenn du damit startest, dann schaust, okay, wo sind denn die großen Gruppen? Ja, dann hast du ja genau das. Dann hast du auf einmal irgendeinen Case, der Sinn macht. Dann hast du auch eine Skalierung dahinter. Ja? Also einfach elementar.
Ich finde es interessant, dass er sehr stark von der Mindset-Seite gekommen sind, weniger von der organisatorischen Seite, ja, so, weil das würde mich auch vor allem auch in deiner Richtung immer interessieren, ja, Innovation-Bereich oder Innovation Hub oder wie auch immer man das pro Bank, gibt's ja immer irgendwo was, mal in der IT, mal nicht in der IT, die sich mit solchen Themen beschäftigen, ja. Ist das auch ein Erfolgsfaktor oder eben ein Risiko, solche Themen da zu verorten und sagen, wir haben irgendjemand, der macht was mit Innovation, ob der jetzt Hub ist oder nicht Hub ist, ist egal. Ja. KI scheint sowas zu sein, also rüber damit und Problem gelöst. Ja. Und ist das nicht auch was, dass das eigentlich bei KI anders funktionieren muss? Oder sagst du, nee, das ist genau richtig so, lass mich das mal treiben, weil in der Rest der Orga wird das nichts.
Nee, ich glaube, es ist also nie richtig, ja, das in so einem Elfenbeinturm. Also wir sind in der Konzernentwicklung angesiedelt, ja, und wir wollen aber explizit kein Elfenbeinturm sein, der so neue Technologien mal so ein bisschen rumspielt. Ne? Mhm. Und deshalb haben wir beispielsweise die Taskforce auch gemeinsam mit der IT. Also IT, das sind die Menschen, die es dann wirklich betreiben müssen, solche Lösungen, die wir uns ausdenken. Ja? Und das läuft immer Hand in Hand. Es geht nicht nur in so einem Silo. Neben der IT natürlich noch den Fachbereich, der dann so eine Lösung hat, ja, der auch sehr oft mit Ideen selbst kommt. Das war bei uns auch der Ansatz, dass wir uns die nicht ausdenken, sondern wir sind in die Bereiche gegangen, wir haben sie aufgeschlaut, was kann generative KI, und haben dann in Diskussion mit dem Fachbereich, mit dem Geschäftsbereich geschaut, was sind Anwendungsfälle, ne? Wo arbeitet ihr mit riesigen Dokumenten, die ihr jetzt noch manuell lest, ja? Wo habt ihr, ne, Chat-Cases da, ja, wo euch jemand unterstützen kann. Und da sozusagen da iterieren und schauen, ne, aufschlauen, wieder ein Case verfeinern und so weiter. Und das ist der einzige Ansatz, den ich da sehe, der sinnvoll ist.
Vielleicht als Ergänzung, ne? Wir haben jetzt ganz viel über Mindset, ne, organisatorisch, wie hängt man das auf, wie geht man da vorgesprochen, was alles sehr richtig ist. Ne? Aber wir haben auch noch technologische Voraussetzungen. Also ich habe am Anfang gesagt, wenn man KI irgendwie ernten will, dann muss man vorher Daten und Digitalisierung sehen. Und was meine ich damit? Ne? Immer wieder Beispiel Generative AI und ein Chatbot. Ne? Wenn ich einen Chatbot baue für eine Bank, der dann vielleicht Fragen zu Produkten oder Fragen zu Produkten des Kunden oder sowas beantwortet, dann muss ich auch erstmal Informationen zu diesen Produkten haben. Ich muss die zugreifbar haben. Ich muss die in der richtigen Granularität haben. Ich muss die vielleicht auch widerspruchsfrei haben. Wenn ich irgendwie zwei verschiedene Datenbanken in so einen Retrieval Augmented Generation Pattern haue und die haben ja widersprüchliche Informationen, was soll der Chatbot dann sagen? Also der Datenhaushalt muss erstmal da sein, es muss eine Governance geben, dass man wirklich klar ist, an welchem Ohr muss man ziehen, um den irgendwie aufzuräumen. Und man braucht halt wirklich Digitalisierung. Also ist ein Chatbot zu bauen, der vielleicht allgemein Fragen beantwortet. Okay, fein, aber vielleicht wirklich Kunden individuell oder dann auch später transaktional. Ich kann irgendwie Aktionen auslösen, ich kann vielleicht ein Produkt bestellen. Naja, dann muss dieser Bestellprozess halt auch mindestens digitalisiert, besser digital sein. Weil wenn ich in dem Bestellprozess noch irgendwie Formulare ausfülle und hin und her, wie soll denn der Chatbot das machen? Mhm. Also man muss praktisch diese Hausaufgaben gemacht haben, dann vorher braucht man nicht wirklich über KI nachzudenken.
Auf das nochmal reagieren. Also wir sagen immer bei der KfW, das war so ein bisschen Lucky Punch generative KI. Warum? Weil wir als KfW eben unglaublich viel Information in Dokumenten hatten. Ja? Und Dokumente konnte ich halt mit Bordmitteln früher eben sehr schwer auswerten. Ja, es war unglaublich kompliziert. Also hatten wir quasi eine große Datenhalde, wo dann unsere ganzen Dokumente liegen. Ja? Und jetzt habe ich eben eine Technologie mit generativer KI, die genau dieses Wissen nutzbar machen kann. Ja, und darum, wir hatten eigentlich, ich glaube nicht, dass ich unbedingt diese Daten strukturieren musste, sondern ich muss sie an einem Ort haben, natürlich digital vorhanden, ne? Auslesbar. Aber dann ist das einfach, für uns war das so ein Quantensprung, ja, dass ich das eben jetzt eine ganz neue Möglichkeiten habe und das wollen wir eben auch nutzen.
Aber du musst sie haben, ne? Wenn die Daten gar nicht vorhanden sind oder wenn ich halt irgendwie ein Problem lösen muss, wo ich die Daten nicht, vielleicht nicht nutzen darf rechtlich, ne? Oder wo sie einfach gar nicht da sind, weil ne, ich muss ja irgendwie, KI lebt davon, dass wir Muster irgendwie finden. Wenn nichts in den Daten ist, ne, da wird was rauskommen im Beispiel Generative AI, das wird auch selbstsicher klingen, aber es wird halt Mist sein.
Ja, total.
Was ich auch nochmal, wo ich mal euren Blickwinkel interessieren würde. Jetzt ist ja KI durchaus momentan ein Hype-Thema, haben wir ja am Anfang gehabt. Jetzt gab es in den letzten 10 Jahren eine Reihe von Hype-Themen. Wir hatten dasselbe Panel, und das passt ganz gut zu deinem Statement, irgendwann wird dasselbe Panel mit demselben Titel, nur ein Wort ändern, hätten wir auch Blockchain-Integration im Bankwesen, die Zukunft des digitalen Bankgeschäfts, hätte ich auch machen können und 3-4 andere Wörter auch. Was ist denn... Und ich stimme dir auch zu, diese Frage, Blockchain ist gleich Bitcoin, kannst wahrscheinlich noch 100 Jahre lang erklären und es wird wieder einer kommen mit derselben Frage, ne, und sowas, wirst wieder das Gefühl haben, ich habe es erklärt, aber verstanden wurde es trotzdem nicht. Was ist denn bei KI anders? Oder laufen wir durch dieselbe Journey durch und in 2 Jahren machen wir das Panel auch, da steht da einfach nur ein neues Wort. Wie siehst du es denn, Sina? Was ist bei KI wirklich anders?
Ich glaube, also was... Zunächst mal gesellschaftlich anders, es ist einfach so in der breiten Masse angekommen, so dieser Chat-GPT-Moment, jeder kann mitreden, jeder hat jetzt wird so Technik und also was früher so Nerds gemacht haben, sage ich mal vorsichtig, das ist jetzt so in der breiten Masse angekommen und alle können mitreden, alle wollen was machen und ich glaube, das hat eine unheimliche Dynamik, hast du ja auch gesagt, Ingmar, unheimliche Dynamik gegeben und ich weiß noch nicht, in welche Richtung es sich entwickelt, ob es sich wirklich fundamental verändert. Also ich bin eher auf der Seite, es ist eine Revolution, es ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Aber in welche Richtung es geht, können wir, glaube ich, noch heute nicht sagen. Wenn ich auch die Vorhersagen mit diesen Agenten sehe, was zu mir aus Amerika kommt, das ist schon alles sehr futuristisch. Es kann schon passieren, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier im deutschen Bankenmarkt nächstes Jahr passiert. Ich glaube es eben nicht, also wahrscheinlich eher erst in 5 Jahren. Aber es ist wirklich sehr breit angekommen. Das ist eigentlich schön auch, dass die Themen jetzt von allen, also jeder hat eine Meinung dazu.
Wie schaust du drauf? Ist der Vergleich überhaupt fair zu sagen, lass uns das Hype-Thema 1 mit dem Hype-Thema 2 vergleichen oder ist dafür KI zu breit, wie du es gerade gesagt hast, in der Gesellschaft, dass man da eigentlich differenzierter drauf gucken muss?
Ich glaube, vergleichen kann man erstmal alles. Ja. Gleichsetzen sollte man es nicht. Also ich denke, KI ist schon fundamental was anderes, aus mehreren Gründen. Also wenn ich das jetzt mit so Hypes wie, weiß nicht, Blockchain, Metaverse oder sowas vergleiche. Ne? Also KI ist erstmal extrem breit anwendbar. Es gibt eigentlich keine Industrie, wo man nicht irgendwie einen Impact haben könnte. Selbst wenn ich jetzt irgendwie mechanische Arbeiten oder irgendwas habe. Also zu KI gehört auch Robotics. Die werden jetzt einen fundamentalen Schub kriegen, indem man halt Generative AI dort mit zusammenbringt. Also das heißt, eigentlich in fast alle Industrien, fast alle Prozesse können irgendwie von KI profitieren. Das heißt, wirklich sehr breit anwendbar. Dann kann ich bestehende Prozesse aufbauen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt 1000 neue Hardware, ne? Fürs Metaverse brauchen wir alle so eine Brille oder sowas. Mhm. Bei KI, ich habe schon Rechenpower, ne? Okay, dann habe ich eine weitere Komponente, die dann läuft, ein trainiertes Modell, was mir bestimmte Teile der Arbeit abnimmt. Fein. Was das auch noch unterscheidet, ganz ehrlich, KI existiert ja schon seit 10, 20 Jahren wirklich produktiv, ne? Für bestimmte Teile, ne? Generative AI ist dann neu. Mhm. Das ist ein Track Record von, es funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt, weiß ich nicht, Metaverse ein Track Record hat von, es funktioniert und schafft wirklich Mehrwert. Mhm. Ja, und ich glaube, der vierte und fundamentale Unterschied aus meinen Augen ist, KI lernt. Also KI, ne, mit KI kannst du KI verbessern. Das Metaverse verbessert sich nicht selber. Die Blockchain verbessert sich auch nicht selber. Aber mit KI-Mitteln kannst du KI noch besser machen. Und ich glaube, das ist ein fundamentaler Unterschied. Und wie du sagst, das wird nicht mehr weggehen. Das wird nur, also die KI, die wir heute haben, ist die dümmste KI, die wir jeweils haben werden.
Das ist wahrscheinlich aber immer der Fall.
Und ich glaube, ein Punkt ist dieses, was ihr beide ja schon gesagt habt, dieses Angekommen in der breiten Masse. Der Zugang zu KI ist einfach auf der breiten Front auf einmal vor 2 Jahren so viel einfacher geworden, so viel intuitiver, dass jeder im Grunde genommen damit auch zu tun haben möchte. Und ich glaube, dass das, also zum einen haben wir natürlich hier Moore's Law und so weiter, die Schachbrettgeschichte. Wir haben irgendwie diese ansteigende Dynamik bei diesen ganzen Themen, diese auch immer schneller werdende Veränderungsgeschwindigkeit. Und das Ganze, also diese Dynamik gepaart mit diesem breiten Zugang, ich glaube, das löst aber auch so dieses Fear of Missing Out bei vielen aus, die sagen, oh, wir müssen da jetzt dabei sein, wir müssen da was machen. So, und ich glaube, das ist einfach intern auch so eine Beschleunigung, dass wir uns da mit dem Thema nochmal ganz anders beschäftigen, weil wir auf einmal sehen, dass das Ganze eine ganz andere Geschwindigkeit, Dynamik nimmt, dass da jeder mitmacht, jeder dabei ist, also müssen wir doch auch mit dabei sein. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein Unterschied zu vielen von den anderen Themen, die einfach da nicht in dieser breiten Masse so präsent waren und wo du nicht das Gefühl hattest, wenn ich nicht jetzt auch dabei bin, dann komme ich zu spät.
Ja, vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Wenn ich jetzt gesellschaftlich drauf schaue, dann ist ja heute so, dass ich eigentlich, auch wenn ich KI gar nicht nutzen möchte, ja, ich bin dem ja ausgeliefert. Ne? Thema zum Beispiel Fake News, ja, kann ich eigentlich noch dem vertrauen, was ich im Internet lese? Ne? Fake Bilder, Fake Videos, Voice, alles kann fake sein, ja. Mhm. Also ich als Mensch, ich will das gar nicht, aber ich bekomme das, ja. Und es hat also diese negative Seite, ja, wo dieses AI-Literacy natürlich extrem wichtig ist, ja. Auf der anderen Seite gibt es beispielsweise ja auch, gab es jetzt zuletzt eine Studie, die gesagt hat, wenn Menschen zum Beispiel über Politik mit einem Chatbot interagieren, dann wären sie weniger anfällig für Fake News, ja. Also wir müssen uns, glaube ich, Gedanken machen, wie wir auf solche gesellschaftlichen Themen dann einfach reagieren, ja. Was braucht es für Angebote für den Menschen, der, um eben dem zu begegnen, ja. Und das finde ich ein super relevantes Thema, weil es einfach so in der Breite in der Gesellschaft ist, auch wenn ich das gar nicht möchte, ja. Wenn ich ein, weiß ich, alter Mensch bin, der sagt, das interessiert mich alles nicht.
Nee, waren echt gute Aspekte. Jetzt kommen wir langsam schon mal so zum Abschluss, auch wenn wir über das Thema wahrscheinlich noch bis heute Abend diskutieren können und macht ja auch Spaß. Aber jetzt von eurer Seite, was ist so euer Ausblick, eure Prognose? Über was reden wir bei einem ähnlichen Pendel in 2, 3, 4 Jahren und auch in dem Kontext euer Wunsch, bevor wir danach gerne mal zu den Publikumsfragen kommen. Wie würdest du es sehen, Sena? Wo geht's da hin und in welcher Art schauen wir auf das Thema in 1, 2, 5 Jahren?
Ich denke, was wir heute auch schon sehen, dass manche Banken, also sind schon recht weit in diesem Journey, andere fangen erst an. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Schere aufgeht, dass es Institute gibt, die vielleicht auch eher in Richtung Technologiekonzernen gehen, die das adoptieren, die ihre Daten nutzen, die dann wirklich eher in Richtung Google, würde ich mal sagen, gehen von einem Technologie-Setup her. Und dann gibt es andere, die vielleicht eher im traditionellen Banking bleiben, vielleicht auch eher das ganze Trust-Thema aufnehmen. Also ich sehe schon, dass die Schere auseinandergeht. Ich glaube, wir müssen auch lernen, mit dieser ständigen Veränderung umzugehen. Also das, was wir heute wissen, es verändert sich einfach so schnell. Welche Modelle kommen raus? Wo werden die angeboten? Was passiert mit den Daten? Das sind noch so viele ungeklärte Fragen. Also ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich hoffe, es bleibt eine offene Diskussion, wo man freudig draufblickt und nicht, dass diese Risk- und Governance-Aspekte überhand nehmen, dass man dann sagt, wow, da lassen wir lieber die Finger von. Also das ist so das Spannungsfeld, was ich momentan sehe und ich weiß nicht, wie es sich auflöst. Also
ich habe jetzt auch keine Glaskugel, aber ich denke mal, was sich so ein bisschen abzeichnet. Ne? Also das Erste ist klar, die Modelle werden immer besser. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei Generative AI bleiben, ne? Die werden multimodal, wir können ganz viele verschiedene Inputs verarbeiten. Ne? Sie werden viel mehr Sprachen können, sie werden viel schneller. Ja? Sie werden vielleicht auch kleiner und spezialisierter. Ne? Es gibt so einen Trend zu Small Language Models, die man dann wirklich on-device vielleicht haben kann, dass man nicht mehr die ganze Zeit mit der Cloud sprechen muss, ne? Wo man vielleicht auch sein eigenes Modell feintunen kann. Ne? Da wird es eine ganze Menge von Spezialisierung geben. Auch dieses Problem von Halluzinationen, also dass die Modelle halt Text generieren, vollkommen egal, ob der jetzt inhaltlich richtig ist oder nicht. Ich glaube schon, also aus meiner Sicht haben wir noch nicht wirklich angefangen, dieses Problem richtig anzugehen. Und da gibt es auch viele Ansätze. Also Beispiel, wenn ich jetzt einfach zwei Modellen die gleiche Frage stelle. Wenn sie halluzinieren und damit Mist ausgeben, dann wird es höchstwahrscheinlich unterschiedlicher Mist sein. Das heißt, wenn die Ausgabe unterschiedlich ist, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit von einer Halluzination größer, als wenn die Ausgaben irgendwie semantisch ähnlich sind. Also es gibt schon Ansätze, das irgendwie anzugehen. Ansonsten, du hast Agenten erwähnt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein riesengroßer Schritt, weil wenn wir ehrlich sind, so wie wir jetzt ChatGPT nutzen, ist eigentlich ziemlich doof. Ne? Also wenn ich jetzt ein Gedicht über die Veranstaltung schreiben soll, ne, dann fange ich auch nicht im Shift an, schreibe das eine runter und bin fertig, sondern ich würde mir auch vorher überlegen, wie wird vielleicht eine Struktur sein, vielleicht mal einen vorderen Reim, hinten Reim und so weiter. Und Agenten können genau sowas machen. Ne? Die können es dann schrittweise, iterativ bearbeiten und das Ergebnis sollte eigentlich viel, viel besser sein. Ja, Roboter habe ich schon erwähnt. Ich glaube, das wird wirklich großen, großen Impact haben. Und du hast schon erwähnt, ne? Ich glaube, gerade sowas, was Deepfakes oder irgendwas geschieht. Ich glaube, alle hier im Raum sind damit aufgewachsen, dass wenn man irgendwie Bilder oder Videos sieht, dass das ein Abbild der Realität ist. Das gilt nicht mehr. Also das ist ein fundamentaler Bruch mit so einem Wissen, was wir bis jetzt in der Gesellschaft hatten. Und aus meiner Sicht, ich glaube nicht, dass wir bis jetzt darauf vorbereitet sind.
Also ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren gerade beim Thema AI in Banking sehen und auch dann darüber diskutieren, dass wirklich die Use Cases entlang der kompletten Wertschöpfungskette sind. Weil ich sehe einfach diesen Trend, ich habe es eingangs schon erwähnt, im Rahmen von Embedded Finance shiftet der Zugang zu Finanzdienstleistungen immer stärker in die Customer Journeys von Dritten. Ja, das heißt, es geht um Relevanz, Visibilität an der Kundenschnittstelle. Das zweite ist FIDA. FIDA bläst die Dateninfrastruktur der Banken erstmal weit offen, wenn FIDA so kommt, wie es im Moment vorgeschlagen ist. Das heißt aber, dass im Grunde genommen Non-Financial Dritte, die das Thema KI an ihren Kunden-Touchpoints schon ganz anders nutzen, ganz andere Freiheiten im Zweifelsfall auch haben, ja, dass die im Grunde genommen immer stärker die Finanzdienstleistungen in ihre Journeys einbinden, dann auch perspektivisch die Daten ganz anders einbinden und die haben dieses Thema KI. Wenn wir als Banken oder als ganz ehrlich als Finanzdienstleistung in der Industrie an dieser Kundenschnittstelle wirklich visibel und relevant bleiben müssen, dann müssen wir dieses KI-Spiel an der Kundenschnittstelle mitspielen, ja, weil es geht um die Customer Experience. Ja, und da müssen wir einfach beim Benchmark bleiben. Und dieser Benchmark wird leider gesetzt von Big Techs, von Social Media. Ich liebe die im privaten Leben. Ja, aber ich möchte ganz gerne, ich sage das auch immer, ich möchte in 10 Jahren ganz gerne nochmal bei einer europäischen oder deutschen mit dem kleinen D Bank meine Geschäfte machen und nicht bei der Apple Bank, weil das die einzige ist, die noch irgendwie da an der Kundenschnittstelle ist. Ja, ich weiß, ich übertreibe da ganz gerne in der Veranschaulichung, aber ich glaube, wir haben noch so ein Fenster von 3-4 Jahren, wo wir wirklich da einfach aktiv werden müssen.
Sonst ist vorbei.
Nicht vorbei, aber sonst wird es sehr viel schwieriger. Mhm. Wir haben einfach im Moment noch dieses Fenster und das müssen wir nutzen.
Ja, ich glaube, es wurde schon total viel spannende Sachen gesagt. Ja, ich glaube, es wird so ein Evolutionsthema geben. Ne? Wir werden sehr viel sehen, dass KI einfach alles durchdringt. Ja, und wird es aus meiner Sicht so ein bisschen die geben, die Bestandsprozesse einfach KI exakt in der KI abbilden und die vielleicht so ein bisschen weiterdenken und sagen, wie mache ich das eigentlich KI-native, nenne ich es mal. Ne? Also was kann ich jetzt eigentlich ganz anders machen, ja, als mit KI-Enablement. Ja? Und ich glaube schon, dass es auch so ein Disruption-Teil noch geben wird. Ja? Also ein ganz einfaches Beispiel, heute gucken wir unglaublich viel auf Screens. Ja? Also unsere ganze Interaktion mit der digitalen Welt ist über Screens, ja, iPhones, dann sitzen wir uns an den Computer und so weiter. Und ich glaube, das sehen wir auch schon, es wird viel mehr Devices geben, die vielleicht gar keinen Screen haben, mit denen die KI-enabled sind und die mir so als Personal Assistant für bestimmte Lebenslagen eben helfen, ja, die gar nicht so einen Screen brauchen, sondern mit denen ich ganz anders interagiere, ja. Und darauf würde ich mich freuen, wenn wir in 2 Jahren hier sitzen, dass wir über sowas sprechen und potenziell auch über die Nutzung dann im Banking, ja, was das für einen Impact eigentlich hat.
Wird auf jeden Fall spannend. Jetzt die Runde eröffnet. Fragen an die Panelisten.
Ja, hallo. Wenn ich mir etwas böse das zusammenfassen kann, früher gab es Themen, da sagte man, alle tun's und keiner redet darüber. Hier sind wir jetzt vielleicht noch, alle reden darüber und keiner tut's. Aber ich habe jetzt gelesen, dass Klarna, das ist ja auch eine Bank, ihre Verträge mit Salesforce und ich glaube mit Workplace gekündigt hat, weil sie das alles mit KI machen. Und ja, meine Frage an die Experten, wie machen die das?
Ich glaube, das machen die ehrlich gesagt gar nicht, sondern die wechseln nur von Workplace auf einen kleineren Anbieter, also auf einen anderen SaaS-Anbieter, der halt weniger kostet, den die dann aber halt, der halt nicht so eine ganze Plattform bietet, ne, wie Workday oder Salesforce oder sowas, sondern vielleicht nur einen Teil von den Plattformen, das drumherum bauen sie nämlich selber. Ja, das heißt, sie integrieren eigentlich einen kleineren Baustein, um halt einfacher mit ihren eigenen Idee von Plattform, ihrer eigenen Idee von KI zu integrieren. Also ich glaube, das ist ein Mythos, dass sie das komplett alles mit KI machen. Sie nehmen einfach nur andere Anbieter für kleinere Teile.
Ja, und ich glaube, es ist aber auch nochmal so ein bisschen dieses Thema Mindset. Ja, Klarna hat eine Banklizenz. Klarna hat aber im Grunde genommen einen Fintech-Background. Und einfach, um nochmal auf das Thema Mindset zu kommen, ich habe das Gefühl, bei Banken, wenn hier die rote Linie der Regulatorik ist, dann stoppen die Banken hier. Und diejenigen, die Fintech-Mindset haben, die stoppen zwar auch vor der roten Linie, aber die gehen ein bisschen näher ran. Die trauen sich im Zweifelsfall mehr, wirklich auch mal Sachen auszuprobieren, ja. Und was da im Endeffekt hinter dem Vorhang passiert, das mag nochmal eine andere Sache sein, aber die gehen da im Zweifelsfall ein bisschen stärker dran, probieren mehr aus. Und das kommt für mich wieder so ein bisschen zum Thema Mindset, weil ja, sie haben eine Banklizenz, aber sie haben einfach eine andere Historie.
Ja, ich habe eine ketzerische Frage. Ich komme aus dem operativen Bereich. Wir bauen KI-Produkte im Bankenbereich. Und wir haben eindeutig den Eindruck über die letzten Monate gewonnen, dass die Musik im generativen KI-Bereich eigentlich schon aufgehört hat zu spielen. Das ist zu Ende. Und was wir noch haben, ist, dass die großen Player, Google, Microsoft, ihre Unternehmen drauf verwettet haben und die Band weiter bezahlen, obwohl das Publikum weitergezogen ist. Wir sind seit 2 Jahren dabei. Wir haben seit Anfang an ein MLOps-Team und ein Team, was explizit generative KI macht. Und wir sehen keine Anwendungsfälle für dieses Produkt. Das ist unser Problem, dass sobald wir durchskalieren auf Nutzerbasis von mehr als 1 Million Leute, kann man Produkte sowieso vergessen. Und auch in allen anderen ist die Komplexität, dieses generative System einzubinden, weil es immer fehleranfällig ist, nicht in der Lage, im Endkundengeschäft eingebracht zu werden. Es kam vorhin auch der Hinweis, macht es doch intern. Das sind immer Probleme, wenn man Revenue machen muss, wenn man nur intern fokussiert ist. Daher meine Frage, haben Sie ein Beispiel eines generativen KI-Produktes, das tatsächlich Umsatz und Gewinn macht und nicht wie ChatGPT 5 Milliarden Minus im Jahr? Dankeschön.
Ich hätte jetzt wieder Klarna erstmal gesagt. Ne? Die haben, klar, man kann drüber streiten, die haben im Endeffekt ihren Level-1-Support mit einem Chatbot automatisiert. Ne? Das kann man auch anders machen, kann man auch regelbasiert machen. Sie haben es jetzt irgendwie mit Generative AI gemacht und haben da noch entsprechende FTE gespart. Finde ich erstmal einen validen Case. Ne? Du wirst da nicht 100%ige Korrektheit haben, vollkommen fein. Ne? Manche Probleme kannst du nicht lösen, dafür gibt es Level 2, Level 3, fein. Aber ich glaube, für solche, ne, also für Customer Service, das ist ein vollkommen valider Anwendungscase.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, was wir jetzt zum Beispiel auch sehen, ist so ein Investment Proposal Generator, dass man aus House View und internen Dokumenten, die man hat, kann man neue Investmentideen generieren. Man kann jüngere Kundenberater oder unerfahrenere Kundenberater unterstützen. Sagen wir, ein Kunde ruft an und sagt, ich möchte hier in Wasseraktien in Vietnam investieren. Was hat Ihr Haus denn da? Die meisten Kundenberater wissen nichts über Vietnam oder Utilities-Aktien dort. Und dann kann so ein Bot oder so eine KI-getriebene Lösung schon helfen, Ideen zu generieren. Es ist momentan ist immer noch der Human in the Loop. Also der Mensch ist immer noch die Schnittstelle. So ist meine Sicht momentan. Und vielleicht nochmal zu deinem Punkt auch, also dass man erwartet, man setzt eine Lösung um und steckt den Stecker ein und alles läuft und ist super. Die Erwartung muss man wirklich, die muss man auch zurücknehmen. Ich meine, da ist viel auch im Backoffice, es braucht viel Engineering-Aufwand, die Daten müssen in der richtigen Form sein. Also es ist schon ein bisschen mehr als nur einstecken und es läuft alles. Und ich glaube, das ist manchmal auch die Erwartung auch vom C-Level, wenn sie so Use Cases umsetzen, dass es schnell geht und zack, zack und dann läuft's. Und dann verwundern sie sich dann, dass kein Revenue generiert. Gern an der Bar noch.
Würde ich sagen, ist diese wunderbare Runde beendet. Der KI-Bot von Kilian hat ganz okay funktioniert, ohne große Fehleranfälligkeit. Und
wir mussten ein paar Mal trainieren.
Wir mussten ein paar Mal, genau, wir haben ein bisschen remote gearbeitet. Ich sage ganz herzlich Danke an euch, war eine spannende Runde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es draußen noch Gelegenheit gibt, die fortzuführen und ja auf die ein oder andere Kommentar noch zu reagieren. Womit wir bei dem...
Applaus.
Genau.